Aber genau das macht ja Spaß. Also
ja.
all diese Dinge zu lernen macht ja wahnsinnig viel Spaß. Und für ein breiteres Publikum zu gestalten oder das breite Publikum mitzudenken, zu schauen, was könnte eigentlich interessieren, was kann nicht nur das Stammpublikum interessieren, sondern auch Menschen, die sonst vielleicht nicht so ins Museum kommen, das finde ich super interessant. Und da hilft mir, glaube ich, dann schon mein Background.
Herzlich willkommen bei Hamburg, was willst du wissen? Dem Podcast der Hamburg Open Online University, kurz HU. Wir unterhalten uns hier mit Menschen aus der Stadt darüber, was sie zu dem geführt hat, was sie heute machen, was sie auf ihrem Weg gelernt haben und was sie gerne noch einmal lernen würden, wenn sie unbegrenzt Zeit hätten und freie Wahl, so wie auf der Lernplattform der HU. Hamburg, das ist heute Dr. Lotte Warnshold, Kultur- und Medienwissenschaftlerin und Co-Kuratorin der Ausstellung Cats Katzen, die gerade im Hamburger Museum am Roten Baum Mark zu sehen ist. Mein Name ist Nicola Wessinghage. Ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen, liebe Lotte.
Vielen Dank für die Einladung.
Mark, das habe ich eben noch eingefügt, das steht für Museum am Roten Baum Kulturen und Künste der Welt. Das gab mal eine Umbenennung vor einigen Jahren und ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen, der das noch gar nicht wusste. Deshalb sei es nochmal ergänzt. Da bist du, Lotte, als persönliche Referentin der Direktorin angestellt und du bist zugleich an der Entstehung von Sonderausstellungen als Kuratorin beteiligt, wie zum Beispiel an der eingangs genannten Katzenausstellung, um die es ja heute auch ein bisschen gehen soll. Ich hatte ja schon das Privileg, von dir eine tolle Führung durch die Ausstellung zu bekommen. Und ich würde gerne nochmal, dass du vielleicht auch die Zuhörenden jetzt nochmal mitnimmst. Was sieht man denn, wenn man diese Ausstellung besucht?
Wir haben im Dezember des vergangenen Jahres, also Dezember 2025, eine Ausstellung zu Katzen eröffnet am Mark. Und wir sehen in der Ausstellung natürlich zahlreiche Exponate, Objekte aus unseren Sammlungen, das heißt aus den Regionen Afrikas, Asien, auch den Amerikas, Europa. Und wir sehen vor allen Dingen Geschichten über, und das ist die Überraschung, den Menschen, die anhand von Katzen als Symbolträgerinnen dieser Geschichten erzählt werden können.
Also die Katzen erzählen Geschichten von Menschen, weil wir sie in unseren Alltag integriert haben oder weil wir ihnen menschliche Dinge zuschreiben?
Sowohl als auch. Und ich glaube, das ist das Interessante an dieser Ausstellung, die sich über 5 Bereiche erschließt, die jeweils ein Attribut aufgreifen, die das mit Katzen zu tun hat, das sozusagen von Katzen getragen wird. Wir erzählen was über die Nützlichkeit der Katze, die sehr wichtig war in der Domestizierung der Katze beziehungsweise zu dem Moment, an dem sich die Katze dem Menschen angeschlossen hat. Das ist ja eine zweiseitige Geschichte, die auch noch nicht auserzählt ist. Wir erzählen etwas zur Verehrung der Katze, beispielsweise im alten Ägypten mit der Katzengöttin Bastet, aber auch der Löwengöttin Sachmet. Wir erzählen über die Royalität der Katze, insbesondere der Katze als Großtier, also als Großkatze, als Raubtier in verschiedenen afrikanischen Regionen, wie beispielsweise im Kongo oder Äthiopien, aber auch dem Schutztier Tiger beispielsweise in Korea und China. Und dann erzählen wir auch etwas über die Niedlichkeit der Katze. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, wenn wir auch über Popkultur sprechen. Und das ist auch ein Bereich der Ausstellung, der mir besonders am Herzen liegt, weil wir hier wirklich nochmal merken, wie einschlägig Katzenbilder eigentlich in unserer gegenwärtigen, auch globalen Kultur sind. Wir haben hier Exponate, die etwas zur japanischen Ausprägung des Niedlichen erzählen, zum Kawaii. Aber auch zu Meme-Kultur, zu dem Internetphänomen der Katze überhaupt, zu KI ein wenig und auch zu dem Horror, also dem Abgründigen, das in der Niedlichkeit verborgen liegt. Und dann haben wir letztlich auch ein Kapitel, ein Bereich am Ausgang der Ausstellung, das auch extrem wichtig ist, wenn wir über die Katzen oder über Katzen als Symbolträgerinnen sprechen, und zwar über Unabhängigkeitskämpfe. Und hier haben wir das Un quasi in Klammern gesetzt, weil es wirklich immer um diese Aushandlung zwischen, wovon möchte ich unabhängig sein, wovon bin ich abhängig und was sind auch Abhängigkeitsverhältnisse, die sich schlicht nicht auflösen lassen. Wir alle sind ja in Abhängigkeitsverhältnissen auch eingebunden. Und hier wollten wir anhand von bestimmten Geschichten, die sich mit Katzen erzählen lassen, genau diese Fragen auch nochmal aufgreifen.
Was ist denn eine Geschichte, die sich da erzählen, die ist in diesem Themenbereich? Das sind ja die 5 Themenbereiche, die ihr damit aufgemacht habt in der Ausstellung.
Eine Geschichte, die ich gerne erzähle, wenn ich auch durch die Ausstellung führe, ist beispielsweise die Frauenrechtsbewegung um 1900, also die Suffragettenbewegung, als Frauen in vor allen Dingen England und den USA für das Frauenwahlrecht kämpften, also vor allen Dingen bürgerliche Frauen, die dann diffamiert wurden als Katzen, also als niedliche, zahnlose Kätzchen beispielsweise oder als verlotterte Straßenkatzen, also immer entweder sozusagen nicht wehrhaft oder jenseits sozialer Normen. Und das hat sich, dieses Bild quasi hat sich weitergetragen bis in den letzten Wahlkampf in den USA, wo beispielsweise Kamala Harris ja als Childless Cat Lady
von Herrn Trump
von J.D. Vance. Abgewertet wurde und sozusagen ihre Kinderlosigkeit, sie ist ja gar nicht kinderlos, wobei das gar nichts zur Sache tut. Sie hat ja Kinder aus der Ehe mit ihrem Mann, aber sie hat keine eigenen leiblichen Kinder und das sozusagen wird ihr vorgeworfen und soll ihre Position als Präsidentschaftsanwärterin quasi mindern. Und dahinter steht eine natalistische Politik der Magerbewegung, also wo Menschen aufgrund ihrer Reproduktion quasi ab- oder aufgewertet werden. Die ziemlich auch erschreckend ist. Und hier haben wir sozusagen eine historische Linie, die noch weiter zurückgeht, nämlich bis eigentlich in die frühe Neuzeit oder noch weiter zurück ins Mittelalter, wo Katzen mit Hexen, also mit Frauen, die irgendwie gelabelt werden als auch besonders in Verbindung gebracht werden oder mit Ketzerei. Das geht noch weiter zurück sozusagen ins 13. Jahrhundert, wo Papst Gregor der IX. über Ketzer spricht, die Katzen quasi aufs Hinterteil küssen würden. Und da fängt eine Verfolgung der Katzen an und die zieht sich. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das sind diese Abhängigkeitsverhältnisse, die ich meine, das sind ja Abhängigkeitsverhältnisse von bestimmten gesellschaftlichen Normen, die hier ausgehandelt werden.
Und in die Katze dann irgendwie immer einbezogen wird und als Träger dann auch dieser Normen, also entweder durch Abgrenzung oder durch Einvernehmung
Das ist das Interessante an der Katze, weil die ist einfach eine Grenzgängerin, die kann sowohl das eine bestärken als auch das andere oder als Bild dafür herhalten. Die Katze selbst als Tier ist natürlich bis auf zu diesem Moment in der Geschichte, wo die Katze als Tier verfolgt wird, ziemlich unberührt von diesen Diskursen. Aber das Interessante ist, dass wir mit der Katze diese Diskurse und politischen Strömungen quasi thematisieren können. Und das macht das ja so bildhaft auch.
Ja. Ich habe eben gesagt, du bist ja Co-Kuratorin der Ausbildung. Also es gibt noch 2 weitere Frauen, deine Kollegin Lara Selin Ertener und Johanna Wild haben gemeinsam mit dir diese Ausstellung entwickelt. Und das ist ja wahrscheinlich ein Prozess, bis man dazu kommt, dann zu sagen, erstmal wir machen die Ausstellung und dann entsteht sie auch. Wie war das denn zu Anfang? Also was war am Anfang, wer hatte die Idee oder wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Das ist ja schon, also ich fand es von außen erstmal auch erstaunlich, wenn man das Museum kommt, so sieht oder kennt aus der ganzen Zeit, dass da eine Katzenausstellung ist. Es ist jetzt so, dass man, also positive Überraschung würde ich nennen, war das was, so wie ich das wahrgenommen habe. Wie seid ihr darauf gekommen?
Erstmal freut mich natürlich, dass die Ausstellung positiv überrascht und wir haben auch wirklich tolles Publikum, das ganz aktiv mitgestaltet in der Ausstellung. Wir haben mehrere interaktive Momente in der Ausstellung. Lara Selin Ertener ist unsere Europakuratorin und Johanna Wild ist unsere kuratorische Leitung. Aber weder Johanna, Lara noch ich hatten die Idee zu der Katzenausstellung, sondern die ist viel früher entstanden, als ich noch gar nicht am Haus war. Aus einer Ideenfindung, wo die damalige Kuratorin für Outreach quasi diese Idee gepitcht hat und unsere Direktorin Barbara Plankensteiner das aufgegriffen hat, weil die Katze wirklich ja auch virulent ist quasi in unserer Medienwelt.
Ja.
Und wir aus der Disziplin des Hauses, also aus der Sozialanthropologie, auch diese Fragen nach Mensch-Tier-Beziehungen stellen. Und daraus hat sich sozusagen die Idee entwickelt. Und dann haben Lara, Johanna und ich das Konzept erstellt. Das war ja dann jetzt schon, im Winter 24.
Die Ausstellung startete im Winter 25, Anfang Dezember.
Also ungefähr ein Jahr vor Ausstellungseröffnung haben wir das erste grobe Konzept erstellt und dann von da aus sozusagen mit der Recherche gestartet. Ja, solche Ideen, die zirkulieren ja eine Weile, bis sie dann realisiert werden. Ich war total froh, als ich am Haus gestartet habe und wusste, okay, hier passiert was zu Katzen und wir können ganz viele Geschichten erzählen, die sozusagen unter diesem Nenner des Tiers zusammenkommen, aber tatsächlich einfach ganz viel mehr machen als nur über das Tier erzählen, wobei das nur über das Tier natürlich auch irgendwie eine bestimmte Wertung ist. Also ja. Ich glaube, man könnte auch eine tolle Ausstellung zum Tier selbst machen.
Zum Tier, die wäre dann aber vielleicht eher im Naturkundemuseum angesiedelt. Ne? Also wenn man jetzt tatsächlich nur die physischen Eigenschaften oder die verschiedenen Arten von Katzen. Ja. Das kommt ja schon zum Teil auch ein bisschen vor, indem eben auch diese Raubkatzen mit aufnehmt und nicht, also für mich ist immer ein Tiger gar keine Katze im klassischen Sinn und das ist mir bei der Ausstellung nochmal klar geworden und kleiner Einschub, ich fand das dann sehr interessant, dass sobald das Thema Raubkatzen aufkam, dann immer Männer mit abgebildet waren, während ansonsten die Katze ja sehr stark mit der Frau verbunden ist. Aber das nur als Einschub, da kommen wir ja vielleicht auch gleich nochmal drauf. Genau. Also das heißt, ein Jahr Vorbereitung, dann sucht ihr verschiedene Ausstellungsstücke und das hattest du mir in der Ausstellung ja auch erzählt, das sind dann teilweise Ausstellungsstücke, die ihr im Haus habt und dann unter diesem Blickwinkel mit der Brille quasi Katze dann dort ausstellt, aber ihr habt auch Sachen aus anderen Häusern bekommen.
Genau, wir fangen so an, dass wir natürlich in unserer Datenbank schauen, was haben wir zum Thema und bei einer überregionalen Ausstellung wie dieser auch die Regionalkuratorinnen mit ins Boot holen. Deshalb, und das ist mir total wichtig zu betonen, hinter dieser Ausstellung nicht nur Lara Celine Ertener, Johanna Wild und ich stehen, sondern ein ganzes Team von Mitarbeitenden aus der wissenschaftlichen Abteilung, aber natürlich auch aus der Haustechnik, aus der Restaurierung, Ausstellungsmanagement, Fotoarchiv, also wirklich an den großen Sonderausstellungen und auch in den kleinen Ausstellungen ist immer eigentlich das ganze Team beteiligt. Und wir fangen dann so an, dass wir in den Sammlungen schauen. Die Regionalkuratoren schauen auch nochmal, ob sie vielleicht andere Schlagwörter kennen oder irgendwie kleine Kniffe, ob ihnen vielleicht auch Sammlungsstücke schon im Depot aufgefallen sind. Und auch so, wir haben natürlich auch bei den Hauskatzen gestartet, wurde klar, wir als Museum mit einer wirklich großen, globalen, also weltumspannenden Sammlung können nicht nur zur Hauskatze erzählen.
Ja.
Und das hat aber auch total Sinn gemacht, dann in der Themensetzung, gerade auch um diesen Gender-Aspekt nochmal aufzumachen. Und dann war aber auch klar, wenn wir irgendwie abbilden wollen, was die Katze gerade in der Gegenwart bedeutet, dann brauchen wir Ausstellungsstücke aus anderen Häusern, brauchen wir vielleicht auch zeitgenössische Kunst. Und so haben wir dann Kunstwerke ausgeliehen und auch welche angekauft. Mhm. Das finde ich auch schön. Also wir haben beispielsweise, wir nennen es den Hocker, es ist natürlich kein Hocker, es ist wirklich eine Skulptur von Taiwan An, einem südkoreanischen Künstler, der aus Bildern seiner eigenen Katze Verzerrungen quasi gestaltet hat, um auch diese Bilderflut im Internet, aber auch die Möglichkeiten des Digitalen sozusagen in ihrer Unheimlichkeit darzustellen.
Und darüber, das dann in eine Form?
In eine Form wieder sozusagen aus dem Digitalen wieder ins Analoge, ins Dreidimensionale zu bringen. Genau, da haben wir ein Kunstwerk angekauft. Wir haben von Carolee Schneemann aus den USA, seiner feministischen Künstlerin der 70er Jahre, eine fast einstündige Videoarbeit in der Ausstellung. Und wir haben auch Leihgaben aus dem Altona-Museum, die nochmal zeigen, wie die Nützlichkeit der Katze auch in Hamburger Haushalten aufgestellt war. Und wir haben Leihgaben aus dem, beispielsweise aus dem Ägyptischen Museum in Hannover und Bonn, um nochmal die Katzengöttin Bastet, also und auch Sachmet, also den ganzen Katzenkult quasi, Katzenverehrung im alten Ägypten darzustellen. Und so haben wir sozusagen verschiedene Leihgaben, die das nochmal weiter aufschlüsseln. Und wir haben für die Katzenausstellung auch total tolle Ankäufe, beispielsweise Manekinekos, also Winkekatzen. Wir haben auch kommerzielle Winkekatzen, aber wir haben auch von einer japanischen Kollegin Fumitaka Yanagi, die zu dem Zeitpunkt in Japan war, Ankäufe aus einer Stadt, wo es noch Manufakturen gibt, wo diese Manekineko, was wir als Winkekatze kennen, quasi wirklich in kleinen Manufakturen angefertigt werden. Also so haben wir eine Bandbreite. Und was ich auch total schön fand, wir hatten eine Zusammenarbeit mit der HFBK, mit einem Seminar von Elisa Linseisen, Professorin für Filmtheorie, die mit ihrem Seminar zu Cuteness als ästhetischer Kategorie gearbeitet haben. Und hier haben wir drei studentische Arbeiten, die das auch nochmal aufgreifen.
Also den niedlichen Aspekt der Katze, HFBK, Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Also als Museum habt ihr ja auch das Gefühl, Menschen sollen kommen und sollen irgendwas mitnehmen. Also ich möchte jetzt gar nicht so lernen sagen, weil das so pädagogisch klingt, aber es ist natürlich auch ein pädagogischer Auftrag. Und was wäre denn so abschließend gesagt, wenn Menschen durch diese Ausstellung gehen? Sie ist ja auch durchaus, hat ja auch was Spielerisches, also nicht für Kinder ausgerichtet, aber Kinder werden dort auch ihren Spaß haben. Also was wären jetzt insgesamt so, was würdet ihr euch wünschen, was BesucherInnen mitnehmen, wenn sie diese Ausstellung besucht haben?
Die Ausstellung soll Freude bereiten und das tut sie, glaube ich, auch. Da haben wir was, da ist uns was gelungen zum Glück. Die Ausstellung soll auch, wie viele Ausstellungen, zum Denken anregen, aber eben sozusagen über den Aspekt der Freude und der Begeisterung für dieses Tier, das so facettenreich ist und das so viele neuralgische Punkte fast schon sozusagen im menschlichen Zusammenleben zeigt. Also zum Denken anregen im Sinne von, wieso ist jetzt die Katze unbedingt mit Weiblichkeit assoziiert? Was ist ihr Schutzcharakter? Ist das Niedliche wirklich nur niedlich? Wieso kann der Mensch das irgendwie so gut ertragen und findet das auch schon lustig, wenn Katzen gequält werden? Beispielsweise Videos, die auf Social Media kursieren, wo Katzen erschreckt werden mit Gurken beispielsweise. Also dieses eigene Verhalten, die eigenen Werte hinterfragen, schauen, was ist das eigentlich, wie funktionieren Zuschreibungen und wie könnte man die auch wieder aufbrechen?
Ja. Das ist mir auf jeden Fall klar geworden, als ich durch die Ausstellung gegangen bin, wie viel man in dieses Tier hineinprojiziert und was das eigentlich auch jeweils über uns aussagt, eben was wir da hineinprojizieren und aber auch das Spielerische. Ich glaube auch, dass die Katze nicht ohne Grund im Internet so viel auftaucht. Das passiert ja mit dem Hund nicht. Also es gab ja auch immer wieder Ansätze, Dog-Content zu verbreiten. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, ist das natürlich irgendwie längst nicht. Und das scheint sich schon vielleicht auch aus der Summe der Zuschreibungen irgendwie ergeben zu haben, ne?
Ja, das ist das Internet und die Katze ist ein ganzes Thema für sich. Ja. Super interessant. Wir haben hier im deutschsprachigen Bereich beispielsweise Elena Korovin, die sich damit auseinandersetzt. Wir haben im englischsprachigen Bereich sogar eine Internettheorie, die die Katze als solches gar nicht unbedingt adressiert, aber auf dem Umschlag des Buches ist die Katze abgebildet. Aha. Also die Katze funktioniert schon irgendwie als Symbol auch für so bestimmten Internet-Content, der unterhaltsam sein soll. Und es gibt ganz unterschiedliche Begründungen, wieso die Katze und nicht der Hund. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit mit dem Facettenreichtum der Katze zu tun, mit der Vielschichtigkeit, mit den Assoziationen, aber auch mit diesem Kippmoment zwischen dem sehr zahmen, anschmiegsamen, die Katze springt auf den Schoß und schnurrt und ist sehr, sehr weich, und aber auch sie springt wieder auf und fängt Mäuse und ist unzähmbar. Und aber auch gerade im Westen mit dem Entstehen des Bürgertums, wo die Katze in die Häuser einzieht und also als, sie ist schon in den Häusern vorher, aber sozusagen als emotionales oder emotionalisiertes Haustier des Menschen und so schon, also diese Häuslichkeit der Katze, die ist schon sehr interessant. Da würde ich auch gerne noch mehr drüber lernen, wenn die Zeit da wäre.
Also auch du gehst aus einer Ausstellung raus. Also ich habe gerade gedacht, mir kam der Gedanke, dass es vielleicht der Hund ist zu eindeutig und Memes funktionieren ja immer über so eine Mehrdeutigkeit. Und das sieht man ja in der Ausstellung wirklich toll, wie viele verschiedene Ebenen es gibt. Und deshalb ist die Katze wahrscheinlich einfach ertragreicher und vielschichtiger, um daraus Memes zu gestalten. Das kann man bei euch ja übrigens auch in der Ausstellung dann selber ausprobieren. Ja, also wer jetzt total gespannt ist, die Ausstellung ist noch bis zum 29. November geöffnet. Also man hat noch Zeit, sich die anzugucken. Und es gibt einen sehr schönen Ausstellungskatalog, den man auch beziehen kann. Und wer jetzt schon neugierig ist, kann auf eurer Website schon mal in einer 3D-Ausstellung reinluschern und hineinschauen in die Ausstellung. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Also wer jetzt Interesse hat, da reinzugehen, kann das auf verschiedenen Ebenen tun. Ich würde gerne jetzt nochmal zu deiner Person kommen, zum Werdegang. Also wie kommt man eigentlich dahin, Katzenausstellungen zu kuratieren? Die Ausstellung ist ja jetzt erstmal fertig. Also du hast jetzt wahrscheinlich andere Aufgaben oder bist vielleicht schon in der nächsten Ausstellung. Was steht jetzt bei dir an?
Wir arbeiten gerade unter Hochdruck an unserer neuen Dauerausstellung, also an der Konzeption der verschiedenen Ausstellungskapitel, die dann irgendwann in den frühen 30ern eröffnen wird. Das dauert einfach wahnsinnig lange. Das hat verschiedenste Gründe. Und da arbeite ich an zwei Kapiteln mit. Und das eine ist das Spielzimmer. Es sind alles Arbeitstitel, muss man dazu sagen. Das ist ein Raum, der für Kinder konzipiert ist. Ich mache das zusammen mit unserer Kuratorin für Vermittlung, Relando June Lamagido. Und dieser Raum soll wirklich Kinder einladen, Spaß zu haben. Da nehme ich auch ganz viel von der Katzenausstellung mit und sozusagen ganz niedrigschwellig an Museumsinhalte heranführen. Das heißt, es gibt tolle Objekte in der in diesem Ausstellungsraum, aber das Sinnliche, das Taktile, das Haptische steht im Vordergrund, das Spiel steht im Vordergrund und das macht total Spaß, diesen Raum zu konzipieren, ist auch herausfordernd natürlich. Wir haben ein super Gestaltungsteam hier. Wir haben ja Lina Godmé, eine libanesische Architektin, die in Paris ihren Standort hat, zusammen mit Bivamau, einem Architekturbüro aus Hamburg, das auf Denkmalschutz spezialisiert ist. Und gemeinsam werden diese zwei Architekturbüros das Haus modernisieren. Aber Lina Godmé Architecture wird auch die Ausstellungsräume gestalten. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Gewinn.
Ja. Ja, das Markt steht größtenteils, glaube ich, unter Denkmalschutz viele Räume. Und das muss man auch sagen, nach der Ausstellungsende, dann ist auch erstmal das Markt ist geschlossen ab nächsten Jahr dann wahrscheinlich, ne? Eben für genau diesen Umbau und die Neuausrichtung der Gesamtausstellung.
Ja, wir werden voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres schließen.
Im Sommer nächsten Jahres, okay. Genau. Du hast ja, wenn man sich deine Ausbildung ansieht, sieht das erstmal so aus, als hätte auch in einer wissenschaftlichen Karriere weiterlaufen können. Du hast in Kopenhagen Ethnologie studiert, dann an der Uni Hamburg Philosophie und Jura, bist dann an die Leuphana-Universität in Lüneburg zu den Kulturwissenschaften, hast dort auch promoviert. Dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, da gab es schon mal das erste Museum, Deutsches Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Und hattest dann einen Ruf an die Hochschule Bildende Künste in Braunschweig, hast dich dann doch für das MAG entschieden. Also ist das so eine Entscheidung gewesen zwischen Wissenschaft und Museum oder ist das gar nicht so weit auseinander?
Es ist nicht so weit auseinander. Ich muss zu dem Ruf sagen, das war auf eine Verwaltungsprofessur. Das ist ein besonderes Kunstkonstrukt in den Wissenschaften.
Okay. Aber du wärst im wissenschaftlichen Kosmos geblieben.
Ich wäre im wissenschaftlichen Bereich geblieben. Das hat mich auch sehr gereizt, muss ich ehrlich zugeben. Und gleichzeitig habe ich nach Jahren in der Wissenschaft gemerkt, ich habe total Lust. Wissenschaft geht in den meisten Fällen mit Pendeln einher. Und mit einer sehr klein, mit einem sehr kleinen, sehr spezialisierten Publikum. Und ich hab einfach eine wirklich große Liebe für Populärkultur, für Diskursformate. Und ich hatte dann nach diesen Jahren Lust, an einem Standort zu arbeiten mit einem etwas größeren Publikum, das auch kommt. Und dieses Publizieren im Raum, also Ausstellungsgestaltung, ist einfach auch nochmal was anderes. Und das hat mich wahnsinnig gereizt, weshalb ich das Angebot vom Markt dann sehr gerne angenommen habe. Ich schließe gar nicht aus, dass, oder für mich ist es kein Ausschluss, Wissenschaft, also wir arbeiten auch sehr wissenschaftlich.
Museen sind ja sehr oft auch mit wissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt oder
wie
arbeiten.
Wie unsere Kuratorinnen arbeiten, ist natürlich auch, die produzieren ganz, ganz tolle Forschungsergebnisse, auch in der Provenienzforschung, das ist Wahnsinn. Ja, für mich schließt das eine das andere nicht aus und ich bin total dankbar um die Erfahrung, das auch ausprobieren zu dürfen. Und für mich ist das sozusagen, ist vielleicht nicht linear, aber es ist
ja, also ich glaube, man sieht da immer einen Weg, wenn man sich das dann genauer anguckt. Alleine eben dadurch, dass du ja auch dann tatsächlich immer mal wieder offensichtlich auch das gesucht hast, also im Schifffahrtsmuseum. Aber es ist ja schon, wie du gesagt hast, in der Wissenschaft publiziert man dann für ein sehr spezielles Publikum in einer sehr speziellen Sprache. Und jetzt ist ja der Auftrag eigentlich immer, sehr verschiedene Menschen zu erreichen. War das für dich eine Umstellung oder musstest du irgendetwas verlernen, was du in der Wissenschaft so quasi hochgehalten wird und du jetzt, wo du sagst, hier in meinem neuen Aufgabenbereich passt das überhaupt nicht mehr?
Ich muss ganz viel immer zulernen.
Mhm.
Ich komme aus keiner akademisch geprägten Familie. Das heißt, ich musste in der Wissenschaft auch ganz viel lernen und adaptieren und habe das total gerne gemacht, aber es ist natürlich auch nicht anstrengend.
Ja.
Und im Museum muss ich ganz andere Sachen lernen. Kuratieren ist jetzt nichts, was sozusagen ohne Praxis funktioniert und ohne Vorerfahrung. Ich war in den ersten Gesprächen zur Wandabwicklung beispielsweise oder
zur
Wandabwicklung.
Wandabwicklung.
Also wenn man darüber spricht, wie dann die Wände gestaltet sind, wo was hängt, in welchen Abständen und so weiter. Das ist sehr technisch, das ist sehr voraussetzungsvoll. Da war ich auch erstmal erschöpft, als ich nach Hause kam. Aber genau das macht ja Spaß. Also all diese Dinge zu lernen, macht ja wahnsinnig viel Spaß. Und für ein breiteres Publikum zu gestalten oder das breite Publikum mitzudenken, zu schauen, was könnte eigentlich interessieren, was kann nicht nur das Stammpublikum interessieren, sondern auch Menschen, die sonst vielleicht nicht so ins Museum kommen, das finde ich super interessant und da hilft mir, glaube ich, dann schon mein Background, weil ich dann denke, okay, was würde jetzt beispielsweise mein Onkel interessieren, wieso würde er hierher kommen, das ist ja immer diese Frage sozusagen, wofür kommen die Menschen, was interessiert sie und was, das war ja auch eingangs deine Frage, mit welchem Gefühl sollen sie rausgehen? Das finde ich ist schon eine sehr anspruchsvolle Frage, die wir nicht immer auch zufriedenstellend beantworten. Aber wir lernen auch dazu. Und ich glaube, dass die Katzenausstellung neben anderen Ausstellungen eine Ausstellung ist, die das schon geschafft hat, sozusagen über ein Thema diese verschiedenen Ebenen sozusagen zusammenzubringen. Also du kannst in der Katzenausstellung schon auch sehr tief einsteigen, wenn das gewünscht ist. Aber man hat auch auf den ersten Blick einfach unterhaltsame, aber nicht anspruchslose Inhalte.
Ja, also man kann da mit verschiedenen Augen durch die Ausstellung gehen. Und das spricht verschiedene Leute an. Genau, du willst ja auch noch weiter lernen. Du hast dir aus dem Lernangebot der HU zwei Angebote ausgesucht. Und wie alle Gäste hatten wir dich gefragt, wenn du unbegrenzt Zeit hättest, was würdest du gerne nochmal lernen? Und ich denke, wir stellen das jetzt mal kurz vor. Das erste, was du gewählt hast, ist der Einführungskurs Gender. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen. Du hast mir gesagt, das hat auch was mit der Katzenausstellung zu tun. Ich glaube, wir haben ja eben schon ein paar Hints gegeben, was das sein könnte. Das ist ein Einführungskurs als digitaler Selbstlernkurs. Der vermittelt einen ersten Einstieg in Geschlechtertheorien und in geschlechtersensible Forschung und auch Konzepte von Geschlechtertheorien und ist an der HAW Hamburg entstanden. Wörtlich heißt er Propädeutikum. Das ist erstmal ein Begriff, wo jemand der das vielleicht nicht weiß, eventuell ein bisschen abgeschreckt sein könnte, aber das Gegenteil sollte so sein, weil das bedeutet so etwas wie vor dem Unterricht. Also das ist für Menschen, die wahrscheinlich ein Studium beginnen und sich mit den Themen dort auseinandersetzen und erst nochmal eine grundsätzliche Einführung in diese Themen bekommen. Also eigentlich ist das Angebot passend für alle, die gar kein Vorwissen haben und sich mit diesem Thema Gender, Geschlechtervielfalt, Formen der Diskriminierung auch auseinandersetzen. Und man kann es dann im eigenen Tempo lernen und mit Videos, Texten, Arbeitsblättern. Und das fand ich auch sehr spannend, mit Selbstreflexionsaufgaben dann da kommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Studium schon mit diesen Themen in Berührung gekommen bist. Was hat dich denn jetzt angeregt, da reinzugehen oder das nochmal anzuschauen?
Ich finde, die Genderfrage ist ja eine, die momentan total viel diskutiert wird in den Medien und auch so spalterisches Potenzial hat, also beziehungsweise ich glaube gar nicht, dass die Genderfrage an sich, aber sozusagen
es wird dazu gemacht,
es wird
genutzt dazu. Ne?
Und ich glaube, dass wie in allen sehr aufgehitzten Debatten, das gut ist, das nochmal sozusagen auf den Boden zurückzuholen und sich anzuschauen, was steht hier eigentlich zur Frage. Und ganz viele Personen auch aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, die vielleicht erstmal ablehnend einer geschlechtssensiblen Sprache gegenüberstehen, verstehen das dann auf einmal, wenn man Beispiele erläutert. Und das ist mir so wichtig, dass wir wieder sozusagen die Fakten oder Argumente austauschen, schauen, welche Gefühle, welche Verletzlichkeiten, welche Werte stehen hier eigentlich zur Debatte. Deshalb sozusagen diesen Einführungskurs. Und andererseits ist das in meiner Arbeit auch nicht so, dass ich die ganze Zeit Theorien lesen kann, sondern ich muss auch wahnsinnig viele E-Mails und administrative Aufgaben und organisatorische Aufgaben erledigen im Laufe des Tages. Das heißt, für mich ist das auch irgendwie nochmal so ein Check-in mit dem, was ich gelernt habe. Und für die Katzenausstellung, da geht es tatsächlich wirklich um so geschlechtsspezifische Zuschreibung auch. Also die Katze wird ganz oft mit Weiblichkeit und Fruchtbarkeit assoziiert. Wir kennen die, wir hatten das ja auch schon im Gespräch, die Cat Lady beispielsweise, aber auch Catwoman, die ja auch übersexualisiert wird. Wir haben das auch in außereuropäischen kulturellen Phänomenen, wo die Katze für beispielsweise die Kurtisane als überstilisierte Weiblichkeit, Erotik steht. Also in verschiedenen Zusammenhängen ist die Katze hier mit der Frau assoziiert oder dem, wie eine Frau sein soll. Und deshalb finde ich das auch wichtig, nochmal irgendwie zu schauen, okay, wie können wir eigentlich darüber sprechen? Wie kann ich so sprechen, dass auch Menschen, die sich nicht binär lesen lassen, nicht ausgegrenzt fühlen? Das ist ja auch eine Herausforderung, die wahrscheinlich nicht immer funktioniert, weil das so schwierig ist, weil wir einfach in dieser wahnsinnig binären Welt und Sprache leben. Und trotzdem möchte ich das sozusagen mitdenken. Und die Katzenausstellung hat auch einen queeren Ansatz, der ist jetzt überhaupt nicht so dezidiert, aber der hat zum Beispiel Camp als in der Gestaltung als so Light-Stil. Und
kannst du nochmal sagen, was man unter Camp versteht, bevor es jetzt sehr theoretisch wird, aber trotzdem einfach vielleicht ganz kurz.
Camp ist einfach so eine überzeichnete Kitschigkeit, also dieser extreme Kitsch, Pink, ein bisschen drüber sein, so.
Funkel, also, Glitzer, Glamour.
Ja, aber ja, und auch vor allen Dingen diese Überzeichnung und das Spiel damit. Also vor allen Dingen ist es halt nicht Kitsch, sondern es ist das Spiel mit dem Kitsch. Und das macht die Ausstellung auch.
Ja.
Genau, und das fand ich so wichtig an diesem, oder deshalb habe ich mich für diesen Lerninhalt entschieden. Und genau diese Reflexionsfragen, die dann immer wieder sind, die haben mich auch überrascht. Also das ist so, okay, alles klar, manchmal fühlt man sich ja dann als Person, die als Frau gelesen wird, oder ich persönlich identifiziere mich auch als Frau, denkt man ja auch, man ist sehr sozusagen in bestimmten, oder es ist auch einfach so, man wird auch diskriminiert in bestimmten Situationen oder erfährt sexualisierte Gewalt, Sexismus. Und trotzdem gibt es ganz viele Bereiche, wo ich sozusagen, es gibt diese, ich glaube, das hieß Powerflower, wo man sozusagen sich auf so Blumenblättern positionieren muss. Und da ist irgendwie klar, dass ich mit ganz vielen Privilegien gerade auch mein Leben gestalten kann.
Ja, das ist wirklich toll und dass man mit diesem Angebot selber eben ins Denken gebracht wird, ins Reflektieren gebracht wird, dass diese Anleitungen da sind. Und mir hat auch gut gefallen, weil du hast ja auch eben gesagt, man spricht eben auch mit Menschen, für die es vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, wie es in bestimmten Kreisen ist, dass es eine nicht-binäre Vorstellung von Geschlecht gibt und so weiter. Und da sind ja ganz simple Videos, also simpel in dem Sinne, dass es wirklich mal so die Basics zur Verfügung gestellt werden. Und man kann ja bei der WHO alle Angebote auch nutzen, also auch einbinden in eigene Lernangebote. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass da nochmal so dieses grundsätzliche, also Unterschied zwischen biologischem Geschlecht, also Sex und Gender und so weiter, dass das einfach nochmal schön dargestellt wurde, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir alle das schon wissen und deshalb dieses vor dem großen Diskurs sich eigentlich nochmal klar zu machen, worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit. Das ist ja, geht manchmal ja in diesen hitzigen Debatten vielleicht auch dann schon verloren.
Das geht verloren und um das nochmal zurückzubinden an meine Tätigkeit jetzt am Museum am Roten Baum. Wir haben ja Sammlungen, wir sammeln ja Geschichten eigentlich und wir haben Objekte aus verschiedenen Regionen, beispielsweise aus afrikanischen und aber auch aus eigentlich sozusagen fast weltumspannt, die nicht von dieser binären Geschlechterlogik erzählen. Und da fehlt, das ist einfach ein Forschungsdesiderat, das ist Noam ist jetzt am Lindenmuseum in Stuttgart, ist eine Person, die sich extrem gut damit auskennt und auch weiter beschäftigt dazu forscht, um das auch ein bisschen aufzubrechen. Und da, glaube ich, können wir noch ganz viel Arbeit leisten an solchen Häusern wie dem Mark, um zu erzählen, dass es eigentlich schon seit jeher mehr als nur zwei Geschlechter gibt.
In verschiedenen Kulturen, bei uns, aber auch in anderen. Und dass der Blick sich auch deshalb mal lohnt, woanders hinzuschauen. Ja, wir machen jetzt einfach mal einen ganz krassen Sprung, weil du hast dir zwei Angebote ausgesucht. Und das zweite hat damit zu tun, was uns alle gerade irgendwie beschäftigt, nämlich es geht um die KI-Kompetenz. Und angelegt ist es als KI, also als Kurs KI-Kompetenz an Hochschulen. Das ist ein Lernangebot, das das Multimedia-Kontor Hamburg, sozusagen ein Zusammenschluss der verschiedenen Hochschulen und eben auch deshalb mit den verschiedenen Hochschulpartnern gemeinsam entwickelt hat. Und ich stelle das nochmal ganz kurz vor, worum es da geht. Also ich würde gleich zu Anfang sagen, es geht nicht nur um KI-Kompetenz an Hochschulen, sondern das sind so grundlegende Fragen, mit denen sich im Augenblick sicherlich alle beschäftigen müssen. Wir werden damit konfrontiert. Es geht um wichtige Hintergründe im Umgang mit künstlicher Intelligenz, die ja längst Teil unseres Alltags ist. Also deshalb werden wir damit konfrontiert. Und Teilnehmende erfahren, wie funktionieren diese Learn-Language-Modelle und KI-Systeme eigentlich? Wo liegen ihre Chancen, wo liegen aber auch Risiken und Grenzen? Und wie können wir unseren Umgang damit unter den Kriterien letztendlich Verantwortlichkeit, Kreativität und auch die Chancen und Risiken gut miteinander abzuwägen, wie können wir das gestalten? Und dazu gibt es dann eben verschiedene Anleitungen, auch wieder mit Selbsttests, aber auch mit Vorlagen. Wenn man, und das ist eben, es geht nicht nur um den individuellen Umgang damit, sondern auch um den Umgang in einer Institution. Deshalb gleich die Frage, ist das bei euch im Museum, wie ist das Thema? Also ihr habt ja sicherlich auch schon mit KI zu tun und wie beschäftigt euch das?
KI ist natürlich bei uns auch ein Thema, wie in allen großen Institutionen, hoffe ich einfach. Wir haben eine Arbeitsgruppe zu KI im Museum, die sich damit auseinandersetzt, welchen Nutzen bestimmte KI Anwendung haben könnte, insbesondere in der Verwaltung natürlich. Ansonsten haben wir wie andere öffentliche Institutionen sehr hohe Datenschutzauflagen, die wir respektieren und die ich finde zu Recht so sind, wie sie sind. Und im Privaten muss ich sagen, nutze ich natürlich auch manchmal generative KI und finde aber das sozusagen Texte nicht unbedingt besser werden. Ich weiß von meinen Freundinnen, und Freunden, die in der Wissenschaft arbeiten, die Hausarbeiten korrigieren, dass es ziemlich offensichtlich auch ist, wenn ganze Textblöcke von der KI geschrieben werden. Es gibt ja so einen bestimmten Sprachduktus, der dann irgendwie ziemlich schnell lesbar wird. Ich bin jetzt aber nicht sozusagen per se gegen den Gebrauch von KI. Ich glaube schon, dass bestimmte Arbeiten zumindest sozusagen unterstützt werden können von KI. Ich bin aber auch wirklich nicht diejenige, die sich total freut über KI.
Ich wollte dich gerade fragen, ich höre im Augenblick immer so schöne Begriffe wie KI-Angst, KI-Überdruss, KI-Wut habe ich jetzt gehört und KI-Scham. Gibt es irgendwas, was du dir aneignen würdest von diesen Empfindungen gegenüber der KI?
KI-Scham habe ich noch nicht gehört, finde ich aber ziemlich interessant.
Mhm.
Ich habe so eine KI-Skepsis oder Vorsicht, die ist, ich hoffe, nicht allzu deutsch. Man sagt ja den Deutschen nach, dass sie sehr skeptisch sind gegenüber technischen Erneuerungen. Es ist einfach, und das hat ja nicht mit KI allein angesetzt, sondern das hat mit den großen Unternehmen eingesetzt, die einfach Informationen horten und als Monopol über Informationen und Wissen verfügen. Damals The Big Five. Wir haben jetzt, wir sind jetzt ein bisschen breiter aufgestellt mit OpenAI und auch Anthropic, aber und weiteren Unternehmen. Ich glaube, das ist sozusagen meine größte Befürchtung, dass hier Wissen und Informationen in Form dann schon von Wissen monopolisiert wird, dass es Blackboxes sind.
Mhm.
Und dass jetzt die Hauptköpfe dieser Unternehmen auch nicht besonders liberal, vielleicht zu liberal sind, libertär.
Libertär, genau.
Ja. Das finde ich ein bisschen besorgniserregend, den Gebrauch von KI in der Waffenindustrie. Aber das sind ja nun alles Bereiche, die mich eher als Privatperson, als Bürgerin auch beschäftigen, nicht so sehr in meinem Beruf. Und die Wahl auf das Lernangebot ist deshalb auch gefallen, weil ich denke, dass das eine so große und umfassende Technologie ist, dass es wichtig ist, dass alle sich damit auseinandersetzen, nicht nur sie nutzen, sondern auch schauen, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Es gibt ja wirklich auch, also es gibt sozusagen einmal dieses, wir geben ganz viel Kontrolle ab an die KI, und dann gibt es aber auch wirklich die individuellen Schicksale, die ausgelöst werden durch so Phänomene von affirmativer Logiken in der KI, thick or fancy, also sozusagen diesen immer wieder. Ja, es gibt dann natürlich jetzt auch neue Begriffe dafür, was eine KI macht. Also dieses Bejahen von Anfragen, ne? Also dieses Wissen, okay, ich funktioniere besser, also ich werde eher sozusagen angefragt, benutzt, wenn ich affirmativ reagiere. Ein sehr stupides Beispiel ist dann sowas, ist 2 + 2 = 5? Ja.
Okay.
Das ist natürlich, so würde, glaube ich, jetzt keine KI mehr antworten.
Inzwischen nicht mehr, genau.
Aber das ist eine große Gefahr und das erzeugt dann Echokammern, die, wenn es der Person nicht gut geht, oder sozusagen niemand möchte eigentlich im Loop sein, zu auch Psychosen beispielsweise führen kann, zu psychischen Erkrankungen. Und da ist, das ist eine große Gefahr auf einer persönlichen Ebene. Und dann gesellschaftlich ist es einfach, glaube ich, nicht so klug, so viel Handlungsmacht sozusagen abzugeben.
Ja.
Also an etwas, was nicht wirklich verstanden wird. Wobei ich als Medienwissenschaftlerin sagen würde, nicht, also auch andere Technologien wurden nicht komplett verstanden und aber genutzt.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist schon nochmal eine andere Dimension. Und was du eben gesagt hast, dass das dann in den Händen, also auch wenn es jetzt vielleicht nicht die klassischen Big Five sind, ist es immer noch in den Händen von Unternehmen, die damit Geld machen wollen. Und das ist nicht mehr unser Gemeingut, also gemeinwohlorientiert. Und das ist ja zum Beispiel beim Museum wie dem Mark, wenn man sich dann vorstellt, da sind, ihr habt ja letztendlich auch einen kulturellen Schatz. Ihr kauft Dinge ein und stellt die dann für alle zur Verfügung. Und wenn das in einer KI alles so einverleibt wird, was ja passiert mit Texten, mit kulturellen Erzeugnissen und dann damit andere Geld machen. Das ist ein Punkt, den ich sehr bedenklich finde. Also ich habe selber neulich mal einen Test gemacht, also eher zufällig, wollte etwas über ein Kapitel eines Buches wissen, habe dann eine Zusammenfassung von der KI bekommen und habe dann gefragt, warum, woher hast du denn das eigentlich, weil ich auch wissen wollte, stimmt das überhaupt? Und dann kam die Antwort ja in der Leseprobe und da habe ich gesagt, ja, das Kapitel wird gar nicht behandelt in der Leseprobe. Ja, stimmt, da hast du recht. Das habe ich aus den Äußerungen des Autors gehört. Da habe ich gesagt, genau zu dem Kapitel hat er sich nicht geäußert, deshalb. Und dann war klar, irgendwie steht der KI dieses Buch zur Verfügung, aber man weiß nicht so richtig was und wahrscheinlich ist es eher so, dass dann ja ein E-Book, was eigentlich eben nicht frei zur Verfügung steht, dort eingespeist worden ist. Also das ist meine jetzt Vermutung, aber genau diese Fragen sind ja nicht geklärt. Deshalb geht es in dem Lernangebot ja auch um solche Fragen wie Urheberrecht. Wem, also wo liegen denn Rechte? Und das ist ja auch, wenn das immer wieder gerne vorgeschoben wird, wie du sagst, das ist diese deutsche Debatte, ist es ja letztendlich auch gut, dass es sowas gibt, also dass wir uns Gedanken darüber machen, wer hat da investiert und gar nicht so sehr, wer soll dafür was bekommen, aber für wen soll das dann zur Verfügung stehen? Und die KI kann ja dann doch irgendwann einen Riegel davor setzen.
Für wen und für was? Das sind, finde ich, auch wichtige Fragen und das wird halt in diesem Lernangebot, deshalb fand ich das so wichtig. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur für Hochschulen, also die schlüsseln das ganz gut auf und auch so, dass man das ohne großes Vorwissen irgendwie verstehen kann, schlüsseln auf, um was es eigentlich geht. Also nochmal so ein bisschen ganz grundlegend, wie das funktioniert und wo das eingesetzt wird, was Fragen sind, die sich damit stellen. Und da finde ich, das machen die auch und das finde ich könnte noch deutlicher werden. Wir haben natürlich ethische, wir haben rechtliche, wir haben gesellschaftliche Fragen, die sich mit KI stellen, aber wir haben auch eine ökologische Frage und das ist so, das finde ich so wichtig. Das geht gerade ein bisschen unter in der Krisenhaftigkeit unserer Zeit, weil wir mit Kriegen konfrontiert sind und mit großen wirtschaftlichen Einbußen, die Verlustängste hervorbringen, aber wir haben auch immer noch den Klimawandel und die KI steht dem total gegenüber. So, also das ist eine wirklich energieintensive Technologie und jeder Prompt kostet, ich glaube, so 10-mal so viel wie eine Google-Sucheingabe. Also es ist einfach sozusagen, wir verbrauchen sehr viel Energie und vielleicht sollte man sich, und ich möchte es gar nicht so individualisieren, aber vielleicht sollte man sich dann auch nochmal fragen, muss ich irgendwie das jetzt auch noch? Also muss ich das Kuchenrezept, das ich im Kochbuch meiner Großmutter habe, jetzt wirklich auch nochmal bei ChatGPT eingeben?
Ja, genau. Da kommt dann die KI-Scham doch wieder nahe zur Flugscham, weil man da letztendlich ja auch sich fragen muss, ist es eigentlich notwendig fürs Wochenende irgendwo hinzufliegen, um dann dort baden zu gehen? Das liegt dann sehr nah beieinander und ich würde dir auch total zustimmen, dass das, also es gibt immer wieder so Anläufe zu sagen, darüber müssen wir aber auch sprechen und dann gibt es ja auch irgendwo im weiten Horizont dieses Versprechen, ja vielleicht kann die KI dieses Problem auch mal irgendwann lösen, aber das steht ja noch aus und bislang trägt es ja zur Verschlimmerung bei letztendlich, wie du gesagt hast. Also das Angebot würde ich auch total empfehlen. Man kann es auch richtig schön durchlaufen. Also es ist bei der HU ja immer sehr unterschiedlich, wie die Kurse genutzt werden können. Das ist so ein Kurs, da kann man Schritt für Schritt die einzelnen Etappen durchgehen und kann sich dann, wenn man sich einloggt, das muss man bei der HU nicht, kann man aber sogar ein Zertifikat ausstellen lassen, sodass man auch zeigen kann, ich habe mich mit diesen grundlegenden Fragen durchaus schon mal beschäftigt und wenn es um Hochschullehre geht, sind das natürlich nochmal besondere Aspekte. Also was kann ich nutzen, um andere dann, also in der Lehre, welche Prüfungsaufgaben etc. Aber das ist nur ein Aspekt. Ich glaube, wie ich anfangs gesagt habe, das ist so dieses Grundsätzliche, die Themen, die wir hier auch angesprochen haben, Datenschutz, Verantwortung, ethische Fragen, aber auch wie funktioniert es überhaupt, dass man da einen sehr guten Überblick bekommt. Ja, gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, jetzt mal unabhängig von Lernangeboten oder Ähnlichem, wenn ich jetzt total freie Zeit hätte, das würde ich gerne nochmal lernen?
Ui, ja, ich würde super gerne mehr Zeit zum Schreiben haben. Das merke ich immer wieder. Und ich würde jetzt gerade gerne ich würde gerne über Katzen und KI schreiben. Es gibt tolle WissenschaftlerInnen in Deutschland und auch weltweit, die sich mit sowohl Katzen als auch KI auseinandersetzen. Und mich interessiert aber wirklich sozusagen, wie dieses, das hängt nicht, also die KI funktioniert ohne Katzen, aber die Katzen im Internet funktionieren nicht ganz ohne KI und tatsächlich sind die ja auch ganz früh wurden Katzenbilder schon genutzt, um Mustererkennung zu trainieren. Also da gibt es schon auch einen Connect.
Das ist so das Bild, was man im Kopf hat, ne? Wenn man über Bildsuche sich Gedanken macht, dann wird es immer an der Katze illustriert.
Ja, es ist also einfach dadurch, dass es so viel Katzen-Content im Netz gibt, macht es auch Sinn, dass Modelle über Katzeninhalte trainiert werden oder trainiert wurden. Und ich würde gerne noch mehr schauen, was das eigentlich sozusagen mit dem Unheimlichen auf sich hat. Genau, ich würde einfach wirklich, das ist eine große Leidenschaft von mir, das Schreiben, da hätte ich gerne mehr Zeit zu und dafür sind aber auch dann Recherchen notwendig und da kommen wir dann wieder auf so Lernangebote zurück und ich muss sagen, ich kannte das Angebot von der WHO noch nicht vor dem Podcast und finde wirklich, das ist sozusagen das beste Internet, also die beste Version des Internets, wo man wirklich von einem Inhalt zum nächsten kommt und das sind aber wirklich so wertvolle Inhalte. Ich lerne was, ich werde nicht nur abgelenkt, ich bin nicht nur kurz irgendwie woanders, sondern ich gehe mit einem Mehrwert aus diesem digitalen Raum wieder raus und das hat mich sehr begeistert. Freut mich.
Schön, das freut mich auch sehr. Also, weil es mir auch so geht, weil das eben wirklich dieses Surfen ist und diese Vielfalt der Themen, die da sind, die auch etwas, ja, gar nicht immer alles aufeinander aufbauend sind, sondern man kann wirklich seinen Interessen folgen und so meandern durch die Angebote und dann auch mal Dinge entdecken, mit denen man sich wahrscheinlich noch nie beschäftigt hat. Vielen Dank erstmal dir, Lotte, dass du uns hier zu der Ausstellung so viel erzählt hast, zu deinen Lernwünschen und zu den Lernangeboten. Ich danke auch allen, die bis hierher zugehört haben und hoffe, dass nun alle Lust haben, die Ausstellung zu sehen und zu besuchen. Also bis Ende November gibt es noch die Möglichkeit. Ihr habt ja schon super tolle Besucherzahlen und viel Cat-Content auch von Besucherinnen bekommen, hast du erzählt. Schaut euch gern auf der Seite der WHO auch selber nochmal um zum Thema Gender und Diversity und auch zu KI gibt es dort noch weitere Lernangebote. Also du hast hier zwei rausgepickt, da gibt es noch mehr und es kommen auch immer wieder neue und aktuelle Angebote dazu aus den Hamburger Hochschulen. Ja, ich danke dir auch für die tolle Führung, die ich genießen durfte und dass du dir heute die Zeit genommen hast und wünsche euch viel Erfolg für die weitere Ausstellung.
Dankeschön.
Hamburg. Was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczycki. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.